Hey Jungs, wir haben Filmalarm.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, Sommerloch galore. Nicht mal Blockbuster laufen an. Was ist los? Dafür aber gefeiert das Kino von der Berlinale. Das ist auch nicht schlecht. Wir sind trotzdem vollzählig angetreten hier mit Heiner. Hi.
Hi.
Hallo Mia.
Schönen guten Mittag.
Eine neue Stimme. Hi. Und Jasmin. Hi.
Hey, hi.
Lars hier an den Reglern. Flo ist krank. Gute Besserung. Und Robert kommt gleich noch, sagte er zumindest. Zu Ehren des wundervollen Donald Sutherland habe ich nämlich jetzt hier mal Cloudbursting rausgesucht. Mm. Kate Bush. Das Video, in dem er dann auch mitspielte.
Ich war ja bei Kiefer vor einiger Zeit.
Ja, und hat er erzählt von seinem Vater.
Hat er erzählt von seinem Vater, ja, das war schön.
Wunderbar. Großartiger Schauspieler. Wir gedenken ihm mit Kate Bushs Cloudbursting. Und ich sehe hier Donald Sutherland, wie er Gepäck den Berg hochträgt. Oder irgendwas. Gemeinsam mit Kate Bush. Kate Bush. Und Cloudbursting. Das legendäre Video mit Donald Sutherland. Robert, du hast gerade eben erzählt, ihr habt das im Kurs auch drangenommen und immer wieder gesehen.
Ja, im Schnittkurs wurde das. Ich weiß gar nicht jetzt nicht so warum, aber scheinbar besonders gut irgendwie. Also auf jeden Fall habe ich das dann auch, da habe ich auch Kate Bush zum ersten Mal mitbekommen.
Ja,
und also sie sagte mir vorher gar nichts, weil.
Das Tolle ist ja wirklich dann auch, dass du damals dann auch direkt Donald Sutherland gesehen hast im Video, den du ja schon kanntest wahrscheinlich.
Ne? Richtig, da war ich gleich begeistert davon.
Mhm. Und
generell mag ich Musikvideos, wo eine kleine Story erzählt wird. Das ist so, da gehe ich immer sofort ab.
Ja.
Und das hat das ja auch so ein kleines, das war ja eine kleine Geschichte, genau.
Ja, Donald Sutherland ist im Alter von 88 Jahren, im stolzen Alter von 88 Jahren gestorben in der vergangenen Woche. Und wir wollen noch mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Eure Lieblingsfilme, was würdest du sagen? Robert hat gerade das Mikro, deswegen.
Also ich mag Don't Look Now sehr gerne.
Ja, wenn die Gondeln Trauer tragen.
Immer sehr präsent in meinem Kopf,
der,
wenn ich an ihn denke.
Hübsch umschmückte deutsche Titel auf jeden Fall. Ein Film, der auch einen ein bisschen ratlos zurücklässt, glaube ich. Also zumindest der, der vor allen Dingen eine Stimmung halt wirklich erzeugt. Ne?
Ja.
Naja, ich habe schon viele erlebt, die nicht wussten, was an dem Film toll sein soll, tatsächlich.
Oh. Dann aber durchgehalten. Das ist ja auch eine komische Entscheidung.
Das
weil ich finde, so nach einer halben Stunde ist man in dieser Welt dieses Pärchens drinne und dann kommt man auch nicht mehr raus und dann macht das auch wirklich was mit einem. Ich fand das sehr stark und auch anstrengend auch.
Ja. Manchmal ist die Frage ja, ob man in der Welt auch sein will.
Ja.
Also weil ich bin natürlich, für mich ist das auch ein sehr depressiver Film, der mich ziemlich runterzieht und dann sind das nicht Filme, die ich immer, wo ich sage, haben absolute Qualität, das ist absolut top, aber warum muss ich mich immer so mit runterziehen lassen. Ne? Obwohl ich, wenn ich sehe, der Film ist großartig, ich habe ihn jetzt auch nur einmal gesehen und der hat so eine Schwere, wo ich dann denke, will ich mich der aussetzen und manche Leute machen es lieber, manche nicht. Ich würde jetzt, weil ich gerade die Liste vor mir sehe, würde ich total brechen mit Lock Up, Überlebens alles. Es ist ein Sylvester Stallone-Film und er spielt da einen fiesen Gefängnisdirektor. Weil fiese Rollen und das fiese Grinsen von Donald Sutherland, das ist auch sehr oft, er kann immer sehr nette Typen spielen. Denk mal an Vater in Stolz und Vorteil. Auch nur solche kleinen Rollen, das hat versüßt so alles. Und dann auch so einen fiesen Gefängnisdirektor. Oder denken wir zurück an das letzte große Ding, Panem, wo eigentlich perfekt besetzt als dieser Präsident. Also dieser, der aber trotzdem nicht so, eben nicht nur fies ist, sondern eben dieses Dazwischen, das ist eben das was er immer sehr gut spielen konnte. Ja. Und ich war ja vor einiger Zeit bei Kiefer, bei seinem Sohn, zum Konzert. Und ich fand interessant, wenn er zwischen seinen Pausen immer erzählte von seinem Vater, wie sie irgendwie DAT-Kassette im Auto gehört haben und so irgendwo hingefahren sind. Ich dachte, cool, der erzählt gerade von Donald Sutherland. So, und erzählt so ein bisschen von seinem Vater. Schön.
Ja, da gab es auch einen sehr rührenden Abschiedsbrief in den Sozialen von Kiefer. Ich habe letztlich nochmal irgendwie in der Quizvorbereitung gelesen, wie Donald Sutherland zu der Rolle in Hunger Games gekommen ist. Und er hat halt wirklich, das Buch wohl erhalten quasi und das Angebot erhalten quasi, diese Rolle zu spielen. Und hat sich dann da so reingeklemmt und hat wirklich eine ausführliche Biografie geschrieben zu der Figur, zu dem Präsident Snow und vieles halt eben da vorgelegt und ausgearbeitet, was dann auch im Film letztendlich gelandet ist, was dann ins Drehbuch übernommen wurde. Also wirklich einer, der sich dann auch ja in seine Rollen gekniet hat und das gefeiert hat wirklich dann auch. Mia, hast du eine Beziehung zu Donald Sutherland?
Ich habe gerade mal geguckt und mir die Liste angeschaut und ich denke, ich habe nur Tribute von Panem mit ihm gesehen, aber da hatte ich auch direkt wieder das Gesicht von President Snow vor Augen. Und
ja. Großartig, wirklich eine tolle Spätrolle in jedem Fall. Wie ist es bei dir, Jasmin?
Doch durchaus. Ich möchte halt die Vielfalt der Genres würdigen, den er mitgemacht hat. Clute würde ich nennen, halt Neo-Noir, Polizei, Detektiv, Drama 70er Jahre, dann die Nadel halt auch so ein Noir-Detektiv, halt Geheimdienst-Ding. Er war in einigen Kriegsfilmen, also er hat sowohl in Das dreckige Dutzend als auch Stoßtrupp Gold, als auch Der Adler ist gelandet mitgespielt. Also alle so eine halt Zweiter Weltkriegs-Filme in ja, späte 60er, frühe 70er Jahre. Hat dann mit MASH auch noch direkt eine Parodie oder einen Antikriegsfilm nachgelegt. Also auch da Bandbreite und war auch mal einfach ein Action-Darsteller, was man heute gar nicht mehr so präsent hat.
Und vielleicht noch Invasion of the Body
Snatchers. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Auf jeden Fall, die Körperfresser kommen irgendwann mal als Heranwachsender gesehen und das prägt, sage ich nur, auf jeden Fall einer der ganz großen Science-Fiction-Klassiker und legendär halt einfach seine aufgerissenen Augen, sein aufgerissener Mund und der Finger dazu, der auf uns zeigt.
Ikonisches Bild,
ja. Ikonisches Bild und bleibt hängen, ist auf jeden Fall in meiner filmischen DNA verwurzelt, ja.
Und ich stoße gerade nochmal auf 1900, den ich vor einiger Zeit mir nachgeholt habe, weil er auch großartig ist. Und einfach, also da auch ganz ikonische kleine Rolle hat und ja. Und ja. Badcraft, die Männer durchs Feuer gehen, als verrückter Feuerzündler-Typ, der einfach nur aus einer Nebenrolle hat, aber in diesen, ja, auch vielen kleinen Nebenrollen, ja, sehr gut war. Also, ja. Ja, er war immer zuletzt in Moonfall, der bisschen bescheuerter Film, aber er war so ein Typ, der alles wusste, wird so ein geheimen Kämmerchen und ja, der Typ halt.
Ja, der auch wirklich das auf jeden Fall aufwertet, ne? Also jeden Film aufgewertet hat auf jeden Fall, selbst ein Film wie Moonfall. Ja, wir hören zumindest nochmal rein, damit wir seine Stimme nochmal hören im Gespräch mit Kevin Costner in JFK.
Selected to travel to the South Pole at that time to do a job that any number of others could have done. And I wondered if it could have been because one of my routine duties, if I had been in Washington, would have been to arrange for additional security in Texas. So I decided to check it out. And sure enough, I found out that someone had told the 112th Military Intelligence Group at 4th Army Headquarters at Fort Sam Houston to stand down that day over the protests of the unit commander, Colonel Reich.
I believe it's a mistake.
This is significant because it is standard operating procedure, especially in a known hostile city like Dallas, to supplement the Secret Service. I mean, even if we had not allowed the bubble top to be removed from the limousine, we would have placed at least 100 to 200 agents on the sidewalk without question. I mean, only a month before in Dallas, UN Ambassador Adlai Stevenson was spit on and hit. There had already been several attempts on de Gaulle's life in France. We would have arrived days ahead of time, studied the route, checked all the buildings, never would have allowed all those wide open empty windows overlooking Dealey, never. We'd have had our own snipers covering the area. The minute a window went up, they'd have been on the radio. We'd have been watching the crowd, packages, rolled up newspapers, coat over and up. Never would have let a man open an umbrella along the way. Never would have allowed that limousine to slow down to 10 miles an hour, much less take that unusual curve at Houston and Elm. You would have felt an army presence in the streets that day. None of this happened. It was a violation of the most basic protection codes we have, and it is the best indication of a massive plot in Dallas.
der große Donald Sutherland in JFK. Und wir kommen dazu, damit zu den
Filmstart der Woche.
Ich mache das ja sonst eigentlich nicht, ne? Auf der Berlinale in die Perspektive deutsches Kino gehen. Das ist eigentlich nicht unbedingt so meine Sektion. Liegt daran, dass was da tatsächlich gut ist, dann auch in die Kinos kommt. Und da lasse ich dann lieber irgendwie die Vorauswahl gelten, weil ja vieles dann manchmal da auch irgendwie so fernsehtauglich eher ist. Und ja, vielleicht auch irgendwie Erstlingswerke, die ganz bemerkenswert sind, aber auch sonst nicht wirklich viel Bleibendes. Sind zu viele andere Filme auf der Berlinale und es sind einfach auch irgendwie viele Filme, die man da tatsächlich nachher nie wieder sehen wird. Irgendwelche kleinen, obskuren, feinen Filme im Forum oder im Panorama, die ich dann doch meistens eher vorziehe. Und ich kann euch nicht sagen, wieso ich in Ivo gegangen bin, der in der Perspektive deutsches Kino lief in diesem Jahr. Oder lief er im Encounters? Er lief, glaube ich, sogar im Counters, deswegen wahrscheinlich eher. Ne? Da war er halt, glaube ich, dann eher einfach unser interessantere Voraussetzung, weil Encounters ist ja eben auch so ein Berlinale-Wettbewerb, der ungewöhnliches Kino nach vorne bringt und da dann eben eher mal dafür sorgt, dass man vielleicht doch was Bleibendes hat in irgendeiner Form. Und im Encounters-Wettbewerb lief ungewöhnlicherweise eben dieses Regiedebüt in diesem Jahr auf der Berlinale und ich war hin und weg. Und das hatte ich wirklich nicht erwartet, gerade von einem Film, der sich auseinandersetzt mit einem Thema, was jetzt nicht unbedingt kinotauglich ist, so auf der großen Leinwand, und dann noch ja mit einer Art, das Ganze zu erzählen, die doch sehr sozialrealistisch ist, sehr nah dran ist am Leben. Und das ja ist doch etwas, was man dann oftmals eher im Fernsehen findet als jetzt im Kino und vielleicht eher im Kino des Wahrhaftigen von Andreas Dresen beispielsweise. Aber Ivo war so ein Film, der mich wirklich umgehauen hat. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich lasse da auch nichts dran kommen, liebe Mia.
Nein, das musst du auch gar nicht. Nee. Ich habe tatsächlich, mir ging es, nachdem du ihn mir auch schon angepriesen hattest, so dass ich voll drauf eingestellt war, mich komplett umhauen zu lassen. Und das ist leider nicht passiert.
Die Erwartungen waren hochgesteckt, das stimmt.
Ja, vielleicht war das Problem. Also ich wäre sehr, sehr gerne mehr angefasst gewesen von Ivo. Es gab auch viele, viele Stellen, wo ich dachte so, jetzt, aber wo sind denn jetzt die Gefühle? Also bei mir, nicht im Film.
Ja.
Genau, also deswegen kann ich mich deiner Lobrede nicht zu 100% anschließen.
Das ist absolut okay. Der Film, wenn ich den halt anderen Leuten irgendwie näher gebracht habe, erzählt habe, warum ich den so toll finde, dann war ich auch immer so ein bisschen aufgeschmissen, weil wenn ich den dann zusammengefasst hatte, worum es geht, klingt das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär und spannend, weil es geht eigentlich um eine Frau, die alleinerziehend ist, durchs Leben driftet halt mehr oder weniger oder navigiert halt eigentlich, keinerlei Zeit hat irgendwie auch für sich. Die wenigen Sekunden, die sie halt irgendwie mal frei hat, die Minuten verbringt sie dann auf dem Parkplatz und isst mal schnell was oder raucht eine oder so. Sonst eilt sie halt ja wirklich von Patient zu Patient und Patientin zu Patientin, denn sie ist ambulante Palliativpflegerin. Das heißt, sie geht halt in die Wohnungen rein und pflegt dort die Menschen, begleitet sie dort quasi auf dem Weg zum Tod. Und das wird aufgelöst, dieser Alltag, der natürlich auch immer sehr präsent ist und man lernt die Menschen auch kennen, um die sie sich kümmert, so, weil die auch immer wieder auftauchen. Und der Alltag wird dann quasi erweitert durch den roten Faden einer Freundschaft, also die Tatsache, dass sie sich um eine Freundin kümmern muss und sie halt eben begleitet auf dem Weg. Und das ist halt natürlich sehr schwer für sie, auch emotional, persönlich halt irgendwie auch mit verbunden zu sein. Und wir lernen noch die Tochter kennen. Die Tochter ist ja eigentlich ständig am Telefonieren mit ihrem Freund in Amerika. Ne? Also es ist immer witzig, wenn sie halt nach Hause kommt, dann ist halt immer ständig dieser Monolog halt im Hintergrund, weil sie halt eben telefoniert, wer Skype dann da mit ihrem Freund. Also da gibt es dann keinen großen Austausch. Und wenn die beiden dann tatsächlich mal irgendwie was unternehmen, dann ist die Tochter auch eben nur am Handy. Aber es ist so, also ich war einfach umgehauen von dieser Figur und wie sie auch gespielt ist. Ich war von der Wahrhaftigkeit halt wirklich umgehauen, von der Tatsache, dass es halt hier bis in die Nebenrollen auch viele Laien sind, die sich teilweise selbst spielen. Also ganz, ganz, ganz großartig ist Dr. Johann Campean. Das ist der Vorsitzende von Ivo, das ist der Arzt, das ist derjenige, der quasi dann die Sterbehilfe tatsächlich auch aktiv leistet, was natürlich keiner so richtig wissen darf. Und der ist einfach auch irre, finde ich, der Typ, oder?
Ja, den fand ich auch sehr spannend, so als Begleiter des Ganzen. Ne? Der taucht ja jetzt nicht so enorm oft auf, aber ist dann doch immer so sehr nah auch an Ivo und ja, fragt sie, ob sie wirklich sicher ist, dass sie jetzt ihre Freundin begleiten möchte. Ob das, ne? Er sagt irgendwie so, ja, du weißt ja, Freunde und Familie, das ist immer so. Mm-hmm. Und dann bügelt Ivo das irgendwie so ab und sagt so, nee, so. Und der sagt nur noch, ja, letzte Warnung und dann, ja. Mhm. Also ja. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Fenster in den Alltag so, ne? Wenn man es als das betrachtet, ist es wirklich ganz toll. Ich fand eben schade, dass so viele Geschichten anerzählt werden, aber nicht so richtig ganz. Also, was ja auch passt dazu, dass man einfach Ivo folgt und Ivo hat immer zu tun. Und es dauernd irgendwo anders und nirgends so richtig, habe ich das Gefühl bekommen. Ja.
Hm. Also das finde ich auf der anderen Seite, fand ich das halt eine große Stärke, dass der Film halt eben, der ist nie offensichtlich, der ist halt nie wirklich so auf die 12 und zeigt halt irgendwie drauf und erzählt das große Drama, sondern er erzählt es wirklich im Vorbeigehen, er erzählt es wirklich, erzählt unheimlich viel halt eben durch diese Episoden, durch diese Begegnungen, durch wie sie sich da halt eben durch diesen Tag bewegt und erzählt wirklich, ja, unspektakulär im Vorbeigehen, nonchalant halt wirklich von einem Leben und von dem, was eigentlich mit das Wichtigste ist, nämlich ein würdevolles Leben und ein würdevolles Sterben und setzt sich damit auseinander und ist darüber hinaus halt in seiner doch natürlich nicht einfachen Thematik von einem wunderbaren Witz geprägt, finde ich auch. Der hat halt wirklich sehr leichte und sehr witzige Momente so.
Das
und
stimmt.
Das hat mich halt wirklich dann da nochmal dran begeistert. Also abgesehen davon, dass Mina Wündrich halt einfach eine wundervolle Hauptdarstellerin ist, die das Ganze halt trägt. Und auch hier zum ersten Mal in einer Hauptrolle wirklich zu sehen ist. Sie hat schon viele Nebenrollen gespielt, aber hier trägt sie wirklich den ganzen Film und das auch auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Und ja, Eva Trobisch hat einen Film vorher gemacht, Alles ist gut. Den habe ich noch nicht gesehen, den wollte ich unbedingt noch schauen. Und hat jetzt hier eben als Autorin und Regisseurin Ivo inszeniert. War auch da mit ihrem Filmteam auf der Berlinale. War auch wirklich ein sehr schöner, berührender Moment. Viele von den Laiendarstellern waren noch da und haben den Film mit präsentiert. Und also hat mich umgehauen, hat mich berührt emotional wirklich. Und das in einem Festival, wo einfach so viel auf einen einprasselt und man in so viel irgendwie drin ist und dann mit einem Bein schon wieder im nächsten Film. Da war das dann wirklich mal eine sehr willkommene Abwechslung. Noch dazu in der Akademie der Künste, wo man ganz furchtbar sitzt und Rückenschmerzen kriegt von den Stühlen. Diese Holzdinger. War das umso mehr Leiden natürlich, klar, aber auch wirklich eine Offenbarung, den dort zu sehen. Ja.
Eine Frage,
klar,
hätte ich.
Gerne.
Wie du es schilderst, ist das, bleibt es in so einem Slice-of-Life-episodischen, wir begleiten diese Figur in ihrem Leben-Modus oder entwickelt sich aus dieser Ausgangssituation noch eine, ich sage mal, eine klassischere Dramaturgie über den Film?
Na, mir würde jetzt wahrscheinlich sagen, es bleibt so.
Ja.
Ich würde sagen, nein. Nein, also es ist, ich finde, der Film hat, wie gesagt, der ist schon so im Vorbeigehen erzählt. Der hat schon irgendwie seine ganzen vielen Episoden und Figuren, aber diese Figuren tauchen wieder auf. Also sie hat diesen klaren Plan, diesen Tagesablauf quasi, wo sie die verschiedenen Figuren dann auch immer wieder besucht. Du bekommst über deren Geschichte und ihre Krankheitsgeschichte und vor allen Dingen ihre häusliche Geschichte halt auch was mit. Mhm. Es gibt ein schwules Pärchen, was total schön irgendwie sich umeinander kümmert halt, ne, aber immer mehr so irgendwie von den Nachbarn, also von dem Nachbarfreund, der immer mal zum Essen gekommen ist, dann halt so seit, weil er nicht damit umgehen kann, dass er halt Krebs hat, da halt immer mehr ausgegrenzt wird. So, es gibt eine ältere Frau, die gepflegt wird, die halt eben ihre Söhne hat, sind reiche Landherren, die dann immer so dieses Englisch spricht, ne, ja, auch ganz toll.
Das fand ich auch sehr schön.
Ja, auch eine Laien, also, ne, also wirklich keine Schauspielerin, die dann halt eben den einen Sohn immer mehr bevorzugt als den anderen und der muss sich das dann halt ständig anhören halt, ne? Du hast den Typen, der halt eben auch liegt und eben stirbt quasi und seine Frau, die sich um ihn kümmert und er nörgelt die ganze Zeit halt wirklich ständig an dieser Frau halt rum und macht sie halt wirklich psychisch fertig und wenn Ivo dann mal wirklich das Wort erhebt, weil sie es nicht mehr ertragen kann, dann springt halt die Frau an und sagt so, ja hier, das kannst du doch nicht machen, ne? Und ja, also das ist es ist wirklich toll, wie viel du in den einzelnen Episoden, in den Wiederkehren der Figuren halt über die Figuren lernst, über die Situation lernst, Ivos Platz in dem Ganzen, die sich abends auf ihren Balkon setzt und ne, durch ihren in ihren Bong raucht quasi und halt wirklich auch eine sehr fragwürdige Affäre hat und viele verschiedene Dinge, die sie aber zu einer Figur machen, zu einem Menschen machen halt wirklich. Also all das adds up so. Es kommt halt alles zusammen quasi und formt dieses Ganze, finde ich. Und das ist die große Stärke des Films.
Ja, klingt wie Slice of Life, aber sehr spannend. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal jetzt, weil die Gelegenheit besteht, im Kino ansehen.
Kann ich wirklich sehr empfehlen. Unbedingt auch auf Minna Wündrich und Eva Trobisch achten. Minna Wündrich, die Hauptdarstellerin, Eva Trobisch, die Regisseurin. Beide sind, glaube ich, noch welche von denen wir noch sehr viel erwarten können und sehen können in der Zukunft. Der Film hat auf der Berlinale in diesem Jahr den Heiner-Karo-Preis der DEFA-Stiftung gewonnen, der ja auch immer für junges Kino halt wirklich ist und für wirklich außergewöhnliches Kino. Und das war er für mich in jedem Fall, Ivo. Eine Empfehlung von Herzen an euch alle. Ich glaube, der wird nochmal vorkommen bei dem Film des Jahres. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wir werden davon nochmal hören. Ivo, ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Ja, mein Filmstart der Woche. Wir wollen reden über unseren, wo ich, wenn ich es doch mal schon mal hier drin habe, aber ich muss jetzt hier, Moment, Sekunde, so. Ja, es ist halt ne, alles auf einer Ebene hier, leider Gottes lautstärkentechnisch mit diesem Rechner. Platz 2 tatsächlich. Wir haben eine Top 3 in dieser Woche und wir haben Bike Riders. Da bin ich auch extrem gespannt gewesen drauf. Du musst ja jetzt leider hier alleine einspringen, weil der Flo nicht da ist, der auch sehr begeistert war von The Bike Riders. Der neue Film von Jeff Nichols und Jeff Nichols Filme liebe ich ja. Also Take Shelter. Midnight Special auf der Berlinale damals gesehen, völlig weggeblasen gewesen. Loving war grandios und was ganz anderes. Und jetzt taucht er hier ein. Tatsächlich, wie ich das gelesen hatte, inspiriert durch einen Bildband, ne? Durch einen Fotoband eigentlich. Ja.
Ich glaube, Dylan Lyon heißt der Mensch, der kommt auch als Figur in dem Ganzen vor. Wobei Flo gerade sagt, dass er prinzipiell in 13.10 Uhr auch im Skype bereit wäre.
13.10 Uhr.
Wir könnten das würdelose Sterben vorziehen, wenn wir...
Ja gut, na dann schieben wir doch jetzt hier gerade tatsächlich Eternal You ein.
Ja.
Warum nicht? Genau. Und begrüßen die Lisa.
Hallo, ich habe Eternal You nicht gesehen.
Du hast ja nicht gesehen. Ich begrüße dich trotzdem.
Hi.
Hi. Schön, dich zu sehen und zu hören. Eternal You, dann schieben wir den hier ein, weil der tatsächlich ja auch so durchaus als Horrorfilm der Woche taugt, beziehungsweise in seiner Qualität auch zu Recht durchaus jetzt hier in unsere Top 3 reingrätscht quasi. Eternal You, ein Gruselfilm, möchte man sagen. Auch da vielleicht eingangs noch so kurz eine kleine Anekdote aus der Berlinale, denn in diesem Jahr lief Another End auf der Berlinale, ein Film mit Gael García Bernal und Berenice Bejo. Berenice Bejo spielt eine Frau, die in einem Unternehmen arbeitet, in der Zukunft, in der nahen Zukunft, die es Verstorbenen, Hinterbliebenen ermöglicht, noch einmal mit ihren verstorbenen Angehörigen Kontakt aufzunehmen, und zwar indem deren Bewusstsein für einen kurzen Zeitraum in einen Host hineingepflanzt wird, quasi projiziert wird. Das heißt, du hast eine andere Person vor dir, du hast aber alles quasi an Eigenschaften, an Verhaltensweisen deines Bekannten gegenüber ebenfalls vor dir, und diese Figur, diese Person eben darf nicht wissen, dass sie gestorben ist. Das macht das Ganze nochmal komplizierter in jedem Fall. Aber so hat man halt eben nochmal hier kommerzialisiert die Möglichkeit, letzte Minuten, letzte Stunden mit seinem Angehörigen zu verbringen. Und Gael García Bernal spielt halt einen Hinterbliebenen, der seine Frau verloren hat und eben diese Gelegenheit nutzt. Und da wurde schon dieses moralische Dilemma, dieses Fragwürdige halt aufgemacht. Und dann kam irgendwie Eternal You im Nachgang. Und ja, die Realität ist schon viel weiter, als wir eigentlich vermuten mögen, oder?
Das, die Tragik ist nicht, dass die Realität so weit ist, dass wir Bewusstsein Computer verpflanzen können, sondern dass verkauft wird der magische Gedanke, man könne dieses. Mhm. Also der Film ist eine Dokumentation, die Menschen begleitet, die Services herstellen oder nutzen, bei denen es darum geht, sozusagen mit Large Language Models, also sogenannter künstlicher Intelligenz, Simulationen, nochmal Gespräche, also im Fall Chatbot-Gespräche mit verstorbenen Angehörigen führen zu können. Und das Ganze wird begleitet eben auch von Gesprächen und Interviews mit EthikerInnen aus dem KI-Technik-Bereich und Leuten, die sich eben mit Trauerarbeit auskennen. Und wir sehen halt sowohl Leute, die halt, ja, mit ihrer Trauer nicht gut umgehen können, versuchen irgendwie verzweifelt da noch einen Abschluss zu finden, einen Umgang mit Trauer, indem sie halt irgendwie diesen KI-Prozess nehmen, und dann sehen wir die seelenlosesten Tech-Bros der Welt, die versuchen, da Profit draus zu schlagen, und wie sie darüber reden, wie sie darüber lachen, während sie halt, also sie lesen sich halt sozusagen problematische Fälle, die gefleckt wurden, ihrem Ding vor, zweifeln sind Typen in irgendwie auch in so Privatwohnung, Startup-mäßig, und da ist ein Chatlog, der vorgelesen wird, wo halt eine Frau hat versucht, mit ihrem Vater zu reden sozusagen, hat gemerkt, das ist ein Scam, hat gesagt, das ist ein Scam, und dann hat der Bot angefangen, sie halt zu beleidigen mit Fuck you, you bitch, und also als würdest du mit der Stimme ihres verstorbenen Vaters, und das lesen die, also wir kriegen nicht diese Aufnahme, sondern wir kriegen mit, wie Leute es lesen und wie sie darüber lachen und so, ach ja, AI, das ist seltsam.
Aber ich fand das auch so übel irgendwie, dass es einen Moment gibt, wo ein Hinterbliebener halt dann auch wie mit seinem Vater, glaube ich, spricht und der ihn, also der die KI quasi fragt, so wo er jetzt ist, und er sagt halt an einem dunklen, einsamen Ort. Und dann fragt er halt so, ja, bist du irgendwie im Himmel? Nein, ich bin in der Hölle. Genau, so, und das ist halt eben die KI, die hier selbstständig geworden ist und selbstständig denkt.
Ja, tut sie ja also, nicht, aber...
Ja, das quasi. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja so, das ist ja auch so der Krux an der Sache, dass letztendlich KI nur das wiedergibt, was
ja, Algorithmen eingespielt halt, wurde. Ne?
Das wäre jetzt für mich auch interessant, da ich die Doku nicht gesehen habe, obwohl ich sie eigentlich sehr gern sehen wollte, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ist es so, dass das schon von vornherein von den Angehörigen geplant war, dass sie gerne nach dem Tod der jeweiligen Person nochmal mit der sprechen möchten und daraufhin dann die Stimmen eingespielt haben in die KI, oder wird die KI gefüttert mit Aufnahmen?
Teils, teils.
Teils, teils,
also
okay.
Also teilweise gibt es Szenen, wo Verwandte sozusagen Fakten einsprechen, und das wird dann sozusagen über die synthetisierte Stimme wiedergegeben. Also sozusagen, dass sie praktisch der KI Worte in den Mund legen, die von denen weiter extrapoliert wird.
Ja.
Es gibt Versionen, wo halt einfach aus Chatlogs und insgesamt Large Language Model Sachen, also wo es halt einfach reingefüttert wird.
Ja.
Also das gibt es halt, ist halt relativ einfach, sowas zu, zu bauen. Und also das wird halt auch nicht gesagt, wie einfach das Ganze, was dahinter liegt, ist. Also es ist halt alles absolut Basic-Level-Kram. Ja. Und,
aber es funktioniert ja, ne? Das ist ja das Ding so, weil der Mensch ja doch sehr auch, ne?
Aber es funktioniert, weil Menschen bereit sind, in ihrer Verzweiflung in dem Moment
das einzuspielen.
Ja, genau. Und ansonsten, der Eliza-Effekt greift natürlich auch. Also Eliza war ein Chatbot aus den 1960er Jahren, der halt einfach nur, also der hatte ein Doktorprogramm, also im Sinne von Antworte wie ein rogerianischer Psychotherapeut. Das heißt, du formulierst es einfach als Frage um, was die Person gesagt hat. Also so Beispiel ist halt, ich bin hier, weil mein Freund sagt, es wäre eine gute Idee. Ihr Freund sagt, es wäre eine gute Idee. Und dann so, ja, ich habe Depressionen und es belastet ihn. Und dann so, was belastet ihn denn? Also sozusagen dieses immer dieses als Frage umformulieren. Mhm. Und das hat in den 60er Jahren schon gereicht, dass Leute eben total menschliche Eigenschaften auf dieses Programm geschrieben haben. Und derselbe Effekt greift heute halt noch exakt immer. Nur, dass eben den Leuten, die es entwickeln, das komplett bewusst ist und sie das monetarisieren.
Ja, und dann gibt es ja eben noch diese Sequenzen auch in Virtual Reality, ne, wo eine Mutter ihr verstorbenes Kind ihm wieder begegnet quasi.
Das sind also traurigsten, also da sieht man halt, weil man sieht halt, wie das aussieht, wo sie, also man kriegt halt ihre Perspektive mit und dann sieht man von außen, wie sie halt die leere Luft umarmt und die nicht berühren kann.
Das fand ich auch echt heftig. Also da gab es ja auch, das wurde glaube ich im Rahmen von einer TV-Show, also von einer Fernsehsendung veröffentlicht. Und auch irgendwie auf YouTube, glaube ich. Und da gab es auch viele, viele kritische Kommentare. Also so, wie kann man einer Mutter das antun und so. Also es ist schon heavy, fand ich. Also es ist eine Sache irgendwie mit sich auf dieses Chat-Ding einzulassen, finde ich. Aber dieses Virtual Reality, ne, sie hatte dann diese Brille auf. Sie hatte so Sensoren oder so Handschuhe mit Sensoren an den Fingern und hat dann wirklich einfach ins Leere gegriffen und hat irgendwie, ja, dann immer gesagt, ich würde dich so gerne in den Arm nehmen. Und das Kind ist da halt irgendwie, weiß ich nicht, fröhlich über die virtuelle Wiese gehüpft und ja, das fand ich auch hart.
Genau, das war halt im Rahmen vom koreanischen Fernsehen. Die Show wurde auch schon nach Taiwan und Japan weiterverkauft, wie man erfährt.
Ja.
Und es ist im Grunde halt dasselbe Prinzip, ein Chatbot wird hintergesetzt und sie haben hier halt eben, weil es eine Fernsehproduktion ist und weil sie dieses Erlebnis haben wollten, halt noch eine 3D-Model für Virtual Reality drumherum gesetzt, das halt mit sehr begrenzten Sachen ausgestattet, die es machen kann. Es wollte einfach positive Erinnerungen schaffen. Aber die Mutter war halt eigentlich da, weil sie eben irgendwie was verarbeiten musste und Schuldgefühle hatte. Und dieser Bot konnte ihr das halt auch nicht nehmen. Aber sie hat halt gesagt, sie hat danach aufgehört, von ihrem Kind zu träumen. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Also war das jetzt ein Moment, wo Trauerverarbeitung Erfolg hatte, obwohl das so seltsame Umstände waren? Oder war es ein Erfolg, war es ein Moment, wo sie eben das distanzieren konnte. Also es ist halt schon, also der Film wirft da halt auch Fragen auf und ich hatte Trauer und Ekel waren meine Emotionen, die mich durch diesen Film begleitet haben, oder Mitleid und Ekel halt gegenüber Mitleid gegenüber diesen ganzen Menschen, die ihre Trauerarbeit auf diese Weise versuchen und auch wie es halt das nicht leisten kann und eben Ekel vor den ganzen Scharlatanen, die halt wie so moderne Medien, die halt den Kontakt zum Verstorbenen monetarisieren wollen. Das gibt es ja halt auch schon. Solange es Betrug gibt, wird halt das Tor zum Jenseits und sowas aufgestoßen. Und es ist halt einfach eine Fortsetzung desselben. Man merkt halt auch sehr, wie es das ist. Und aber auch mit denen man teilweise mittlerweile wieder eine erzählt, dass er für sein Startup eins von vielen, das versucht eben mit Large Language Models Tote wiederzubeleben oder nachzustellen, seine Frau verlassen und sein Haus verkauft hat.
Also das fand ich auch heftig. Und dann sagt er irgendwie so, ja, dann hat sie gesagt, ich oder die App. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mit der App hier noch ein paar Jahre irgendwie Erfolg haben kann. Und dann bin ich so, hä, aber warte
mit
mal.
Der Frau nicht.
Ja, weiß ich nicht, was okay. Und weiß ich nicht, ob die auch Kinder, keine Ahnung, aber.
Er hat auf jeden Fall große Divorced Energy. Also man sieht halt. Also es ist Elon Musk-Level von Divorced. Man sieht halt, wie er halt auf seinem Schreibtisch einen Stapel Retro-Playboy-Hefte hat, wo sein MacBook draufsteht. Und es ist halt so, halt auch sehr einfach. Sie sind halt in seine Wohnung gegangen und er denkt bestimmt, das ist gute Prunge für ihn, während er halt einfach darüber redet, was für ein Typ er ist. Also sie lassen den auch halt einfach reden und das reicht halt.
So ein Alpha-Mail.
Ja, es ist halt schon Offenbarung genug, also ihn reden zu lassen und in sein ausdrucksloses Gesicht, während er über den emotionalen Service, den er eigentlich anbietet, spricht, zu filmen und dann halt eben diese kleinen Details wie halt Laptop auf dem Stapel Playboy-Hefte.
Also für mich hört sich das an, als hättet ihr eine Black Mirror-Folge gesehen, die allerdings ein Dokumentarfilm war.
Ja, leider genau.
Das Science und Fiction.
Das ist doch sogar eine, oder? Also ja, die Entire History of You mit Domhnall Gleeson.
Ja, aber es gibt auch, ich habe an San Junipero tatsächlich denken müssen, was ja die positive Black Mirror-Folge ist. Und es hört sich an, als würden sie am liebsten San Junipero wollen. Das geht aber nicht.
Es geht beides von denen nicht, weil das eben keine... Also der Computer hat kein Bewusstsein, wir als Menschen projizieren Bewusstsein lediglich auf den Computer. Und das ist halt die ganze Tragödie da drin, dass Leute das ausnutzen, dass Menschen das tun und gleichzeitig eben absolute Heilsversprechen an diese Technologie, die ganz offensichtlich eine Bubble ist, dranhängen. Und man sieht halt auch eine Messe, wo es einfach mehrere Leute gibt, die diesen Service anbieten. Also das Ausmaß der Bubble wird einem in dem Film auch deutlich. Oder wie halt Sam Altman... es ist Altman, in der, der Gründer von OpenAI oder nicht? Das Unternehmen ChatGPT hat, wo der halt vom amerikanischen Kongress aussagt und eben über so, ja, wir wissen nicht, was das Ding macht. Gefahr ist, dass es irgendwas kaputt macht, aber wir können es halt auch nicht so wirklich einschätzen, weil gleichzeitig eben die eigentlichen Gefahren zu benennen, würde die Begrenzung seines Geräts und seiner Vision deutlich machen. Und deswegen kann er das nicht tun und fantasiert eher von sozusagen, dass das Ding allmächtig wird, als davon, dass es halt einfach viel Informationen ins, sozusagen rausbläst und dass die Natur der Wahrheit oder sozusagen die Natur von Nachforschbarkeit sich verändert. Und indem man eben auch Erinnerungsarbeit mit Large Language Models verbindet, passiert halt, dass Halluzinationen, also Falschinformationen, die AI halt aus ihren Wahrscheinlichkeiten rauszieht oder aus Referenz von anderen AIs, mit in diese Persönlichkeitsaufzeichnung reinkommen. Und das verfälscht halt auch sozusagen die Eingabedaten, wenn das der einzige Zugang ist, den man am Ende zu der Person hat, dass man sich nicht mehr durch ihre Briefe oder so liest, sondern mit einer Simulation, mit dem, das ist das Wahrscheinlichste, was sie sagen würde, redet und dann kriegt man halt eventuell Antworten wie, ich bin in der Hölle, ohne dass es halt, aber einfach weil das eine Wahrscheinlichkeit ist, dass eben, wenn Leute über das Nachleben reden, die Hölle vorkommt und das ist, also die Maschine denkt sich nichts dabei, die Maschine trifft kein Werturteil, sie sagt einfach etwas, was wahrscheinlich klingt und als die Nutzerin dann was sagt, dass sie sich was anderes gewünscht hätte, geht die Maschine auch komplett sofort in die andere Richtung, weil sie eben auf die Nutzereingabe und sozusagen hier würde sozusagen eine positive Antwort das sein, wie man reagiert.
Das fand ich auch da sehr, sehr krass zu sehen, wie schnell das geht, dass Personen dann das glauben, sozusagen, also ne, so dieses von, ich fand auch schon absurd, dass diese Frage gestellt wurde, wo bist du jetzt und so, und ich denke mir die ganze Zeit, du redest mit einem Computer, das muss dir doch bewusst sein, so, ne? Also ich verstehe den Gedanken von, ja, ich fütter da irgendwie die Chatverläufe rein und kann das Gefühl irgendwie, möchte das Gefühl nochmal haben, dass ich mit der Person spreche, aber gleichzeitig muss ich doch im Hinterkopf behalten, das ist jetzt eine Spielerei letztendlich, ne? Also ich, dass es dann direkt so ist, so, oh nein, jetzt hat er gesagt, er ist in der Hölle. Und die Person oder die Frau war dann so richtig erschüttert und ich dachte, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du einfach dir selber das weiter vorgestellt hättest, wie es weitergegangen ist für deinen Freund.
Ja, es gibt auch eine alte Frau, die das exakt so sagt, dass sie das lieber so wollte und insgesamt, stimmt. Ja, ich glaube, sehenswerter Film, wenn man jetzt sozusagen die ekligsten Auswüchse dieser Bubble auf ihrem Höhepunkt dargestellt bekommen möchte. Und ist eine, also Empfehlung, aber es ist auf jeden Fall ein Feel-Bad-Film. Und das Gruseligste an Seancen ist halt, wie sehr es trauernde Menschen ausnutzt und nicht, dass da wirklich Geister entstehen.
Ja, wobei ich am Anfang wirklich erstaunlich berührt war von den Sequenzen. Ja, so, dass ich dachte, ach krass, okay.
Ich war schon
irgendwie schon berührend, aber es war sehr schnell, dass dann so die Abbiegung ins kapitalistische, unangenehme, gefühllose.
Ja, ich war schon raus, als wie synthetisch die Stimme von dem einen Opa klang, als sie mit dem geredet haben.
Ja.
Erwähnenswert auf jeden Fall noch, dass die beiden Regisseure Hans Block und Moritz Riesewiek bereits den hervorragenden The Cleaners gemacht haben und damit ja auch schon sehr viele Preise gewonnen haben und viel Aufmerksamkeit erregt haben, der Film, wo es darum geht, dass irgendwelche Menschen in Indien oder in Bangladesch oder sonst irgendwo sitzend die YouTube bereinigen quasi nach nach fragwürdigem Material und wie dieses ganze System funktioniert. Da hat er uns also wirklich hervorragend die Augen geöffnet und das auf eine filmische, auf eine kinotaugliche Art und Weise, was ja jetzt auch Eternal You, glaube ich, auch macht. Ne? Also ja, als Kinofilm auch taugt.
Auf jeden Fall kann man sich im Kino geben. Mhm. Hinweis, es ist halt in Originalsprachen, meist Englisch, auch Koreanisch, was die Leute halt reden, also ist dann untertitelt für die deutsche Version, aber die Untertitel sind fürs Englische auch sehr gut gemacht, fürs Koreanische kann ich es nicht beurteilen, aber ich bin mitgekommen.
Okay, alles klar, also Eternal You, eine Empfehlung von unserer Seite für euch, der Film läuft ab dieser Woche in den Kinos an, danke euch. Und wir haben noch einen weiteren. Ich versuche das jetzt hier nochmal irgendwie hörbar zu machen.
Platz 2?
Naja. Platz 2 und begrüßen dazu den Flo in der Leitung. Hallo, lieber Flo, wie geht es dir?
Hallo, hallo.
Wie geht's dir?
Es geht. Reden kriege ich noch hin, so ein paar Fakte.
Du klingst schlecht, aber das liegt, glaube ich, eher an deinem Mikrofon oder daran, dass du gerade irgendwie den Raumton anhast. Kann das sein? Ich höre jetzt mehr Raum gerade als dich. Aber wir kriegen das schon hin. Guck auf jeden Fall. Du kannst ja mal noch ein bisschen fummeln und wir nehmen das auf und an quasi, was wir hier schon begonnen haben, nämlich die Tatsache, dass wir über Bike Riders reden. Und das Ganze basiert, liebe Jasmin, wie du ja schon gesagt hast, auf einem Fotoband quasi. Also auf wirklich Berichten und Fotozeugnissen, die direkt reingehen in die Szene.
Ein Bildband, der halt Outlaw-Biker aus Chicago gezeigt hat in den 60er Jahren. Das hat Nichols halt in seiner Jugend gesehen, diesen Bildband, und direkt erkannt, das ist eins der coolsten Sachen überhaupt, und hat einem im Grunde seit Jahrzehnten geplant, da mal einen Film draus zu machen, und das ist jetzt halt geschehen. Das ist halt ein Film, der einen Moment verfilmen will und ein Gefühl, also das Gefühl, dieses Buch aufzuschlagen und in so eine coole Welt reingezogen zu werden. Also das ist der Ansatz, mit dem er rangegangen ist. Und da muss ich direkt vorgreifen, hat der Film Erfolg. Denn er zieht uns ins Leben von Bikern, Motorradfahrern in den 60er Jahren im amerikanischen Mittleren Westen hinein und zeigt halt auch, wie diese Kultur sich da entwickelt, vom Motorradfahren als Zentrum hin zu kriminellen Aktivitäten, aber das ist nicht der, sozusagen nicht das Zentrum, sondern es geht um die Figuren, die in dieser Szene unterwegs sind und um einfach das Gefühl davon. Also der Film kriegt es hin, einem zu vermitteln, wie cool es ist. Er arbeitet sehr viel mit Geräuschen, seien es die sehr lauten Motorradmotoren oder sei es das leichte Knirschen von Leder, das halt bei Bewegungen der Charakter zu hören ist. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der einem über die Akustik und das Ansehen auch viel Haptik mitgibt. Er zieht einen rein in diese Mid-Century-Biker-Geschichte und lässt sie wie das Wichtigste der Welt erscheinen, was es auch für die Figuren ist. Also deren Leben dreht sich komplett darum. Und drumherum können kann auf dem Mond gelandet werden, das ist denen egal. Für sie sind Motorräder und Motorradkultur halt das absolute Zentrum der Welt.
Und alles sieht ein bisschen nach Zigarettenwerbung aus, vor allem Austin Butler. Weil ich glaube, es gab selten jemanden, der die ganze Zeit so cool geraucht hat wie Austin Butler, wenn er auf seinem Motorrad sitzt und irgendwie vor einer Tür steht oder sowas für gefühlt 2 Tage und einfach immer nur eine Zigarette nach der anderen raucht, aber auch im ganzen Film sehr wenig redet.
Ja, und genau, er spielt Benny halt, der als attraktiver Mensch gecastet wurde, es funktioniert. Und der halt Teil der Vandals eines Motorradclubs wird Und auch eine Frau von Jodie Comer gespielt, namens Cassie, kennenlernt. Cassie ist auch eine der Erzählerinnen des Ganzen, die halt diesem Fotojournalisten Interviews gibt und dabei sozusagen Kontexte und das Ganze einordnet. Also die ist auf jeden Fall auch eine unserer Perspektivfiguren. Und dann gibt es Tom Hardy als Johnny, den Leader of the Pack, also halt den Chef der Motorrad-Gang und beziehungsweise des Clubs. Und ja, es geht auf jeden Fall auch um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und wie auch Männlichkeit konstruiert wird in diesen Motorrad-Clubs und wie die halt auch auf eine Art einen homosozialer Raum sind, wo eben Männerfreundschaften oder zumindest oder halt wahrscheinlich auch Anziehung zwischen Männern stattfinden können. Das hängt da auf jeden Fall auch mit drin und wie konstruiert das alles ist. Also, gerade in der englischen Version wird viel über die Dialekte, die verwendet werden, gesprochen. Und manche Leute haben es auch kritisiert. Aber es sind halt sehr, sehr spezifische Dialekte. Weil Tom Hardy macht exakt Marlon Brando aus The Wild One. Also Motorradfilm, 50er Jahre, legendär. Und es ist halt nichts, und in Wirklichkeit macht auch Johnny, also der Charakter von Marlon Brando, macht halt diese Referenz. Also der hat sich nach Marlon Brando modelliert. Und Benny hat sich nach James Dean modelliert in seinem Auftreten, in seinem Vibe, in seiner Sprache. Und man merkt es halt, wie diese auch einfach eben ihre popkulturellen Vorbilder haben und das mit reintragen. Und eben, weil, also Bikerkultur gibt es da schon seit 20 Jahren, wo dieser Film halt existiert an den Küsten. Und sie bauen sich halt auch aus diesem kulturellen Bild ihr eigenes Selbstbild und ja, werden dann am Ende halt im Grunde auch zu Verbrechern radikalisiert teilweise.
Ja. Ich kann da wenig ich hatte so eine Sache, die mir aufgefallen war, wo es dann wieder auch teilweise um ihre coole Optik ging und sowas, waren da die Vorbilder und was ich schade fand, dass das nicht irgendwie in keinster Art und Weise irgendwie thematisiert wurde, gerade obwohl man ja einen Journalisten dabei hat, der potenziell Einordnung machen kann, und das ist halt das Logo von den Vandals, weil das halt dann doch Richtung Nazi-Ästhetik einfach geht, und dass das halt dann an keiner Stelle irgendwie thematisiert wird, fand ich halt schade, weil ich mir die ganze Zeit dachte, da ist halt ein Journalist dabei, der eigentlich so unser, also mit Jodie Comer gemeinsam unser Main-Erzähler ist, beziehungsweise sie ist die Haupterzählerin und erzählt ihm die ganze Geschichte, und wir haben ihn sogar als Figur im Film und er betreibt so an keiner Stelle irgendwie eine Einordnung. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich.
Ja, also hat der Typ halt auch nicht gemacht, der Fotojournalist, also ist, auf einer Metaebene ist es verständlich, dass er es nicht macht, und es ist aber auch gleichzeitig wäre es sinnvoll, es nochmal mehr zu problematisieren, aber der Film macht halt einfach vieles komplett durch Intertextualität. Also indem man, also das ist ein Film, der besser wird, wenn man sich bereits mit der Zeit auskennt und sich mit dem Thema beschäftigt hat, gehe ich ganz stark von aus, eben weil man die Anspielung an James Dean, an Brando erkennt, und weil man eben auch halt hier, das ist Nazi-Kram, und diese Rockerbanden werden in Zukunft halt diese Ästhetik auch in eine Ideologie übertragen. Also White Supremacy ist halt ein Problem in dieser Szene, und das wird nicht sozusagen nicht notwendigerweise adressiert, aber es wird halt schon durch dieses Intertextuelle, die Verwendung dieses Logos gezeigt, wo es hingehen kann oder wie unreflektiert die Leute es auch alle machen. Aber ja, hätte man auf jeden Fall deutlicher ansprechen können. Und ja, ich glaube, das ist halt, also ich mochte den Film, weil ich Mid-Century-Ästhetik gut finde und all diese Anspielungen verstanden habe. Aber ich glaube, das kann halt auch ein Film sein, der anfängt, einen zu nerven. Weil das Pacing ist ein bisschen seltsam, und die Charakter drehen sich halt wirklich um sich selber. Und wenn man halt einfach keine Lust darauf hat, auf diese Leute, dann bietet einem der Film halt auch nicht viel mehr als diese Leute.
Ja, und die Leute wirken halt auch schon zum Teil auch ein Stück weit wie Abziehbildchen, was ja dann eben auch bewusst gemacht ist. Und ich meine, du hast jetzt, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sieht man sogar, wie Tom Hardys Figur, ich weiß nicht, ob es genau der Film ist mit Marlon Brando, aber er guckt zumindest mindestens einmal Fernsehen, und Marlon Brando ist, glaube ich, auf dem Fernseher zu sehen. So, und das ist schon, ja, da relevant. Und ansonsten ist es halt wirklich, es ist schon sehr viel so ein Vibe-Film wieder, weil ich schon das Gefühl habe, es wird halt nicht immer viel geredet, sondern es ist einfach viel coole Männer, die auf coolen Motorrädern sitzen und cool durch die Gegend fahren. Und das ist der relevante Punkt. Ich weiß nicht, ob du ihn im Kino, hast du ihn im Kino gesehen?
Ja, ja, ich bin okay.
Bist du für ins Kino gegangen, weil ich auch nämlich gesagt hätte, das ist auf jeden Fall was, geht ins Kino für sowas. Ich saß auch da und es ist auch wichtig, dass schön aufgedreht ist. Ich habe mich gefreut, als gefühlt der Kinosaal ein bisschen vibriert hat, wenn da immer wieder diese 20, 30 Harleys einfach an der Kamera vorbeifahren und rauschen und du es einfach spürst. Du spürst einfach die komplette Energie, die damit gebracht wird.
Ja, genau. Das ist ein Film mit Haptik, ein Film, der sich fürs Kino lohnt, der Tiefe hat, die nicht, die sozusagen halt nicht super offenbar wird. Ich auf jeden Fall finde ihn lohnenswert zu sehen. Es ist auch eben ein. Man darf halt keinen Gangster-Action-Film erwarten, sondern eben durchaus auch eine Charakterzeichnung, weil es geht auch darum, wie artifiziell halt diese Coolness ist, ohne dass sie halt dadurch uncool wird. Und sind gleich, also die Leute sind halt sowohl Poser als auch Outlaws und beides kann wahr sein über sie. Und sie sind halt fragil in ihren, auf der Basis, auf der sie stehen, aber eben auch Badasses irgendwo. Und dass das gleichzeitig existieren kann, ist halt auf jeden Fall auch eine, sozusagen etwas, wo der Film über, ja, ich habe diese Fotos, die ich früher cool fand, in Bewegung versetzt, hinausgeht. Aber es sind halt auch in Bewegung versetzte Zeitdokumente der 60er Jahre. Musikalisch ist da halt auch viel drin und auch halt, ja, Deep Cuts. Also Muddy Waters, Manish Boy läuft, was halt auch so ein Lied ist, das sich mit Männlichkeitskultur beschäftigt. Und die Shangri-Las kommen jeweils öfter vor, die halt Leader of the Pack gesungen haben, aber eben mit anderen Stücken. Also sozusagen, wenn man nicht erkennt, dass es Shangri-Las-Lieder sind, entgeht einem diese Referenz. Und dennoch ist sie halt da und gibt einem einen Hintergrund, was halt die Musik und eben was halt auch Gruppen waren, die sich, also Musikgruppen, die sich exakt mit Bikerkultur beschäftigt haben, im Abbild damals drin waren. In diesem Fall halt eine Girlgroup. Hm.
Ja, ich bin selber sehr gespannt auf jeden Fall auf Bike Riders. Da, wie gesagt, mich Jack Nicholls bisher noch nicht enttäuscht hat. Und Michael Shannon ist ja auch wieder mit dabei, ne? Der ist ja immer dabei.
Ich bin auch sehr gespannt, wenn ich noch weiter die Liste hier mit den Mitspielen hier zurückscrolle, dann muss ich sehr weit scrollen, bis ich erstmal Leute komme, die nicht mehr sehr bekannt sind. Ja. Also das wirklich, hat er wirklich richtig Leute zusammengeschaut und Michael Shannon natürlich immer in seinen Filmen zu sehen. Und ja, ich hatte von dem Regisseur auch noch nichts Schlechtes gesehen, deswegen. Und Tom Hardy hat da schon lange nichts mehr gemacht. Ne, ist ja auch so, der hat auch schon eine lange Pause gehabt, also würde behaupten, fast so eine Corona-Pause, ne? Seitdem, der hat wirklich lange nicht mehr viel gemacht.
Und Fernsehen gemacht, ne?
Venom hat er immer gemacht, auch
während Corona. Ja, okay, ja,
da der hat er mal dann ja mal verschoben. Dann,
so. Und ich finde es schön natürlich aus dem Butler, der ist ja jetzt wirklich in sehr vielen Filmen so richtiger Newcomer-Star. Und ohne dass ich irgendwie, ich habe nur das Bild von ihm gesehen, habe ich ja sofort an James Dean gedacht. Mhm. Und du hast ja gerade Filme alle durchgeguckt, Flo. Und dann, wo du gesagt hast, der raucht ganz cool. Ich habe keinen James Dean-Film gesehen, aber ich dachte, James Dean hat bestimmt auch cool geraucht.
Oh ja.
Ja, aus dem Butler.
Cool ausgesehen und cool geraucht. Das
stimmt. Natürlich sowieso die coolste Sau, der hat ja gerade Elvis gespielt und wir erleben June 2, ihn hier.
Und ja, der ist gerade jetzt richtig dabei im Game, sag ich mal.
Auf jeden Fall auch ein Film, der bisexuelle Vibes hat, wo wir Challengers, also halt eben Dean und Brando werden direkt erwähnt, hier Jamie Comer spielt, die halt vorher in Killing Eve halt sozusagen ihre berühmteste Rolle ist, eine bisexuelle Person, also die Referenzen auch im Casting also, sind da.
So wie Top Gun.
Ja.
Männlichkeit auf jeden Fall auf der Leinwand zu erleben jetzt in Bike Riders, der in dieser Woche startet und zwar tatsächlich extrem breit, läuft in allen Kinos an, mehr oder weniger breit zu finden in den Kinos ab dieser Woche, unser quasi Blockbuster der Woche, Bike Riders auf Platz 2 unserer Top 3. Ja, und wir hören natürlich auch ein bisschen Musik von den Shangri-Las. Du hast es schon angesprochen. Leader of the Pack hatten wir ja gerade auch erst zu Back to Black. Da lief er ja auch sehr prominent. Mhm. Und jetzt haben wir hier Out in the Streets von den Shangri-Las aus dem Soundtrack zu Bike Riders.
Mhm.
Die Shangri-Las aus dem Soundtrack zu Bike Riders, unserem Platz 2 in dieser Woche.
Ich kaufe mir einen Ofen, wir hauen ab aus Hamburg, weg vom Leder.
Und die Kohle für den Ofen?
Das mache ich schon, das lass mal meine Sorge sein.
Du bist doch ein Kerl, oder was macht ihr gerade? Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelten Cola rum und für ihn weiß ich, was er trinkt.
Bist doch ein feiner Kerl.
Und wir sind mittendrin in unserer Top 3 und da kommen wir natürlich jetzt, so wie es sich gehört, zu unserem
Platz 3.
Genau, und das geht so. So, wir sind bei Platz 3 und unserem, es ist ganz schön schwer heute, Flo, aber bear with me, ja, ich habe es nicht so einfach jetzt heute hier, wenn ich vielleicht gegebenenfalls das hier so ein bisschen umschalte und dann das hier ausmache und dafür dann, ne, siehst du, das klappt mir schon wieder nicht mehr, so, jetzt geht's, und dafür dann aber jetzt im Gegenzug die Gelegenheit habe, hier das zu machen, na, so. Ha, ich bin gut.
Wir müssen sofort raus hier.
Ja, genau. Der Horrorfilm der Woche steht an. Ihr dachtet schon, dass ihr mit Eternal Youth oder You den Horrorfilm der Woche hattet. Nein, es kommt noch einer, und zwar Sting, der Spinnenhorror der Woche, würde ich mal sagen. So, nichts für Freunde für Menschen mit Arachnophobie. Es war hart. Ich hab den irgendwann nachts gesehen und war auch abgeholt, auf jeden Fall, muss ich sagen, oder Robert?
Ja, ich wollte ja abgeholt werden, ne? Nicht aus dem Spinnennetz direkt, aber aus dem Horrorgenre. Ich hatte die Trailer gesehen, die sahen sehr putzig aus, sehr witzig aus. Und wie da Leute ins Gesicht gespuckt werden und weggezogen werden, und das wollte ich sehen. Und ja, dann genau, kam der letztens Jahr im Sneak, ja, und da habe ich mich gefreut.
Delivers, ne? Also der liefert wirklich ab, der Film, würde ich mal sagen. Ist von einem australischen Regisseur, nämlich Kia Roach-Turner, der hatte vorher Wormwood gemacht, diese, ja, Zombie-Geschichte.
Ja, zwei Teile davon, genau. Irgendwelche apokalyptischen Sachen, ja, die auch durchschnittliche Bewertung haben.
Mad Max meets Day of the Dead, ja, so war eigentlich die Tagline, und da sah es auch aus. Also, ja, durchaus ein Freund des Genres, und er hat sich hier die neuseeländische Effektschmiede Weta geholt, die jetzt zugegebenermaßen auch nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte, weil so oft sieht man das Tier ja auch nicht. Wir beginnen hier mit einem Prolog, und da war ich schon abgeholt, muss ich sagen. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Tennisball großer Asteroid auf die Erde einschlägt und in einem Puppenhaus landet, dann eine winzige Spinne daraus schlüpft und die daraufhin zum Rollen der Credits eben dieses Miniaturhaus unsicher macht, dann bin ich abgeholt, und dann weiß man schon, dass die nächsten 90 Minuten ganz schön große augenzwinkernder Spaß für Horrorfans werden, und so war es dann, wie ich finde, auch. Kammerjäger Frank wird hier am Anfang gerufen in ein Haus von einer älteren Dame, und diese Helga, die Senile, die ruft ihn, weil sie seltsame Geräusche in der Wand
das
hört.
Kratzen in der Wand.
Ja, genau. Aber das sind bestimmt Ratten. Das sind Ratten, kein Problem. Ich komme vorbei. Er kommt halt eben da vorbei in dieser sturmumpeitschten Nacht und ja, begegnet dann etwas ganz anderem in dem Lüftungsschacht, und dann springt dieser Film quasi in der Zeit ein wenig zurück, denn wir begegnen zunächst einmal der 12-jährigen Charlotte, die eine kleine Spinne findet, und das darum, da handelt es sich halt eben um unser achtbeiniges Alien, das am Anfang mit dem Asteroiden auf die Erde kam. Und ja, dieses Tier wird immer hungriger und immer größer.
Ja, es wird immer hungriger, immer größer, und ja, was soll ich denn da noch dazu sagen? Das Haus hat mehrere Etagen, und Lüftungsschächte spielen eine Rolle, ja, und da nicht nur die Spinne, sondern auch unsere Hauptprotagonisten, denn die geht immer mal durch die Gänge durch, und so lernt man erstmal so die ganzen Hausbewohner sozusagen kennen, irgend so einen schrägen Wissenschaft und so, den sie beobachtet, wie er irgendwelche Fische da füttert und Sachen macht und ja, und die schrägen Mitbewohner, die Oma da und ihre Schwester, die Hausbesitzerin ist, die ziemlich fies ist, was aber auch die Verwandtschaft irgendwie von ihrer Mutter ist und ihr angeheirateter Typ wird von ihrer Schwiegermutter halt ganz schlecht behandelt, weil der kriegt ja gar nichts auf der Reihe, weil der macht ja sowas wie Kunst, ne? Der zeichnet Comics. Ja, und das ist ja wirklich, wie soll man da eine Familie, und das ist ja auch der Stiefsohn, also der echte Vater ist nicht mehr da, und deswegen gibt's, also es ist ganz groß, also es ist auch zu wirklich 50-60% Familiendrama, ja. und wie so eine Patchwork-Familie und so mit so einer Schwiegermutter im Haus, die so ein bisschen die Herrschaft haben will, und also das ist auch so ein großes Thema, wer hat hier das Sagen, so, und dann eine Oma, die am Anfang, die man kennenlernt, die anruft, die leicht dement ist, die Sachen nochmal macht, wiederholt oder Leute gar nicht mehr erkennt, was eben auch ein bisschen sehr, also wirklich Drama, Familiendrama und dann eine Alienspinne dabei. Und es ist vornherein klar mit diesem Meteor, dass sofort, also ich fand es auch sehr interessant, dass es sich hier um kein Experiment oder irgendwas, wie vielen Filmen, das einfach so, ja, das ist halt ein Alien. So, und das ist eigentlich sehr, sehr, und das war es dann damit auch schon mit, aber die Erklärung, und dann geht's halt los und sie findet halt die Spinne, finde ich sehr süß, sehr putzig, die kleine süße Spinne, und wirft immer der mal was rein. Ne, Lisa guckt hier ganz unglaublich, die findet
es ist ihr Haustier,
Spinnen,
ja,
nicht süß.
Fall. Sie nennt ihn Sting und ist ihr Haustier und hält ihn halt eben in einem Machtglas.
Sting, genau. Ja. Lieber Flo, hallo. Du hast den Film auch gesehen, dieses Ding.
Korrekt.
Dieses Sting. Das Sting. ja.
Ich habe das Gefühl, wir haben einen anderen Film gesehen.
Hä? Echt? Oh, dann warst du doch in einem falschen.
Ja, also ich weiß nicht. Ich fand das alles, du hast gerade gesagt, dann geht's direkt los. Ja, wenn es denn direkt losgehen würde, dann wäre ich glücklich. Wenn die Spinne teilweise sehr lange nicht nur eine Behauptung wäre, weil man sie gefühlt auch nie sieht.
Ja, das ist das Beste an
Monster. Ja, das ist doch das Gute an einem Horrorfilm. Also, Spannung aufbauen.
Ja, weiß ich nicht.
Also, und ich habe ja gesagt, es ist wirklich sehr viel Familiendrama.
Es ist aber für mich fast weder Fisch noch Fleisch. Allein, also das ist sehr petty, das weiß ich. Aber dass sie dieses, also ich habe ja die deutsche Version gesehen. Und dass die Spinne da trotzdem Sting heißt, hat mich tatsächlich sehr geärgert. Weil du siehst, wie dieses in diesem Kinderzimmer dieses Hobbit-Buch steht und diese Kamera da drauf geht. Und ich mir so dachte, nein.
Na gut, aber das kann man dem Film ja nicht vor.
Jetzt musst du mir irgendwas
Stich
erklären.
Heißt, der Dolch von Bilbo heißt
Ach
Stich.
Ach so, ja. das wusste ich bis jetzt gar nicht. Deswegen keine Ahnung.
Ja, aber das ist die Referenz. Aber das kann man dem Film ja nicht vorwerfen, dass er da einen Fehler in der Synchronisation hat.
Ja, aber das war so eine Kleinigkeit für mich und ansonsten war ich einfach nur sehr enttäuscht, dass ich nicht den Spinnenhorror bekommen habe, den ich wollte, weil ich fand es fast null gruselig. Die ganze
es war sehr Fun-Horror-mäßig.
Er macht also Spaß, der Film. Ja,
aber das Problem ist, wenn er dann Fun-Horror ist, dann ist er für mich nicht gewalttätig genug oder splatterig genug, dass ich damit irgendwie Spaß haben könnte, weil auch das immer zurück, das wirkt wie mit angezogener Handbremse. So, und das hat mich irgendwie geärgert. Also ich fand es leider nicht so gut.
Also
deswegen mache ich hier heute einen Party-Pooper und sage, also das ist, ich habe gesagt, anscheinend habt ihr andere Filme gesehen, das ist schade.
Ich habe Verständnis für dich, ich verstehe dich, weil ich verstehe zum Beispiel, wenn man mit anderen Erwartungen an Sachen rangeht, ist man härter enttäuscht. Also das kenne ich ja selber. Besonders auch, wir hatten heute das Thema, Lars feiert einen Film ganz groß ab, Leute erwarten hier was ganz Großes und das hatte ich beim Lars auch schon öfters und dann dachte ich, ja, okay.
Ah, Ivo.
So. ja, aber das ist eben so dieses...
Wir haben alles gesagt zu Ivo, Flo,
das Beste,
alles gut.
Deswegen das Beste ist eben, ja, wenn man einfach nicht viel erwartet und irgendwas sieht, ne, und wir haben oft den Trailer gesehen und es war sehr atmosphärisch und cool und da hat man sich stark drauf gefreut und du hast dich auf was ganz anderes gefreut. Ich wollte lockere Spinnenunterhaltung, ja, die ich so bekommen habe und deswegen war ich ganz zufrieden damit. Es war nicht der Überfilm, es gibt viel bessere Horror-Dinge und so, aber der war so ein kurzweiliger, kleiner, bis größerer Spinnenhorrorfilm und ja, der mich gut unterhalten hat in diesem Genre. Deswegen bin ich da gar nicht, aber ja, ich kann das nachvollziehen.
Genau. Ich musste den Film tatsächlich schauen. Ich habe ihn mit einem fetten Screener-Logo geschaut, mit einem Wasserzeichen und habe eben noch darüber schreiben müssen, in Anführungszeichen. Hatte das eben noch als Auftrag. und war echt angenehm überrascht, muss ich sagen. Ich war sehr gut unterhalten, es war sehr kurzweilig, witzig und gut gemacht, mit schön vielen Referenzen halt auf jeden Fall auch zum Genre. Und ich war abgeholt, auf jeden Fall.
Noch zu erwähnen natürlich, dass hier die Hauptdarstellerin Alaya Brown, die kleine Furiosa ist aus Furiosa. Und ich finde ja sie auch, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also die hat eben auch da eine gute Performance. Sie ist auch ein starker Mädchen. Also sie hat nicht Angst oder so. Ne? Sie ist wirklich, sie geht dann den Sachen entgegen. Und sie ist halt kluges, starkes Mädel.
Sie trägt
und,
die
und das ist, auch, ja. Und ich sehe gerade Sonic 3 ist scheinbar dann dabei. Und leider war es scheinbar, ich habe ja den Children of Corn gesehen, das ist wirklich das Schlimmste, was die letzten Jahre neben Expendables 4 rausgekommen ist. Den kann man sich ruhig besoffen nochmal angucken, da hat man es auch nochmal. okay. Aber ansonsten eben, ja, bin ich gespannt, in welchen Filmen sie jetzt demnächst so noch zu sehen ist. Aber Sting erstmal soweit für Genre-Fans, wer da eben nicht riesen Erwartungen hat. Deswegen, ihr habt jetzt unsere Besprechung gehört, da könnt ihr erwartungstechnisch das ungefähr ja einordnen, ja, wo der Film ist. Hat den Flo gehört, die Arme werden von den Leuten nicht abgerissen, uns wird nicht so viel, aber es ist ja leichter, unterhaltsamer Horror mit schräger Familien, die leichte toxische Anleihen hat.
Ja, ich fand ihn visuell auch wirklich stark. Also fand ihn wirklich gut gefilmt auch, muss ich sagen.
Ja, schöne Kamera. Ja. Besonders wenn man so vorne sieht und dann hinten unter Unschärfe dieser, da sieht man dann was Dunkles, so sich abseilen. Oh.
Also Fazit kann man sich zu zwingen lassen.
Kann man sich auf jeden Fall zu zwingen lassen, genau. Erwähnenswert, also ich fand Jermaine Fowler auch ziemlich klasse, muss ich sagen, der den Frank spielt, den Kammerjäger spielt.
Ja,
der war echt richtig gut aufgelegt irgendwie in dem Film.
Auch der Stiefvater so spielt, der sich dann Mühe gibt, dass sie eben akzeptiert wird als Vater und dann eben so Sachen, das Comiczeichnen spielt auch eine kleine Rolle, dass dann eben da auch Missverständnisse oder andere Sachen, die er nicht so will. Und ja, also dieses Familiending ist natürlich ziemlich, es ist gewichtig. Ich muss sagen, das Familiending hat fast mehr Gewicht in dem Film als die Familiendramaturgie, als dieses Horror mit der Spinne. Und das ist eben auch sowas, das man vielleicht vorher, wenn man das weiß. Und, aber damit war ich ganz fein, weil das eben gut ausgearbeitet war.
Genau, es geht gut zusammen, finde ich auch. Zu sehen ist Sting ab dieser Woche, aber ich muss immer, das ist der einzige Nachteil, muss ich sagen, ja, Flo.
Flo schüttelt mit dem Kopf. Flo schüttelt nur mit dem Kopf.
Macht nichts. Der einzige Nachteil, den ich halt sehe hier, ist auf jeden Fall an dem Titel die Tatsache, dass ich immer an The Police denken muss. Aber Sting läuft ab dieser Woche in vielen Kinos. Und die Musik ist alle. Schon wieder. Wir haben noch einen Film für euch, sind also jetzt raus aus unserer Top 3 und fast rein in unseren Filmquiz, was gleich kommen wird. Aber wir haben noch einen Film für euch, bevor es soweit ist. Also eigentlich zwei, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir versuchen es auf jeden Fall zumindest, denn
Filmstarts der Woche.
Wir haben noch den Film Was uns hält gesehen in dieser Woche, läuft im Kino an. Und du hast ihn gesehen, Lisa.
Ja, genau. Yes. Ich habe Was uns hält gesehen, auf Italienisch auch Lucky.
Und ich habe ihn auch gesehen tatsächlich und schon wieder vergessen.
Ah, okay. Ich hab mich nämlich gefragt, weil es steht überall drin, dass du ihn gesehen hast, sogar mit deiner Bewertung.
Das habe ich aber erst nachher hingeschrieben tatsächlich, weil ich musste wirklich, ich habe den 22 gesehen.
Ah, okay.
Filmkunstmesse 22 habe ich den gesehen.
Der ist schon ein bisschen älter.
Der hat ein bisschen gebraucht, bis er bei uns in die Kinos kam.
Ja, stimmt. Hier steht auch Erscheinungsdatum 20. Oktober 2022.
Genau, ja. Der ist nämlich ewig verschoben worden und ich war interessiert, weil Alba Rohrwacher mitspielt und der Locascio, also die beiden
die zwei Hauptdarsteller
sind quasi sehr gut.
Ja, es ist ein Film von Daniele Lucchetti aus Italien, tatsächlich produziert von Rai Cinema, was ich immer als Gütesiegel für mich nehme, weil ich die meisten Filme von Rai Cinema tatsächlich sehr mag. Also bisher haben die mich selten enttäuscht, weil ich einfach italienisches Kino auch recht spannend finde, vor allen Dingen momentan kontemporäres so. Es beruht tatsächlich auf einem Roman, was uns hält. Der Roman heißt Für immer verbunden. Und es geht um ein Ehepaar, Aldo und Wanda, die in den 1980er Jahren zusammen leben in Neapel mit ihren zwei Kindern. Und ja, dieser Film wird in mehreren Ebenen erzählt und auch nicht ganz chronologisch. Und zwar geht es darum, dass Aldo seine Frau mit einer anderen, jüngeren Frau in Rom, wo er immer arbeitet, betrogen hat und ihr das auch sagt. Wanda wirft ihn daraufhin, zumindest für den Abend eigentlich gedacht, raus. Und Aldo nimmt das dann als Anlass zu sagen, gut, die Frau will mich hier nicht mehr, also ziehe ich nach Rom, lass meine Frau und meine Kinder hier zurück und fange mit meiner Geliebten da ein Leben an. Ihr merkt vielleicht, dass ich eine Präferenz bei den Charakteren habe und eine große Antipathie.
Ja, aber die Antipathie liegt bei dem Film eigentlich sehr stark auf der Frau.
Finde ich eigentlich gar nicht.
Also fand aber meine Frau, mit der ich den Film gesehen habe, auch tatsächlich, dass sie sehr unsympathisch war. Sie sehr nervig wirkt.
Die sind
halt, ne?
Alle unsympathisch. Das ist das Schlimme an dem Film. Diese Charaktere sind alle unsympathisch.
Ja, völlig
also,
dysfunktional.
Genau,
alles.
Eine ganz, ganz dysfunktionale Familie, in der im Prinzip aufgearbeitet wird, was eben so ein zerstörtes Eheleben mit dem Ehepaar macht, mit jeder einzelnen Person, aber eben auch mit den Kindern. Also wir sehen diese Familie in den 1980er Jahren, als Aldo sich entscheidet, nach Rom zu ziehen, zu seiner Geliebten und da sein zweites Leben zu führen, wo er frei und unabhängig sein kann, yay. Und Wanda halt mit ihren zwei Kindern zurückgelassen wird, mit diesen ganzen, letztendlich ja auch wirklich Aufgaben, die sie sich so nie gewünscht hat. Sie sagt innerhalb des Films auch, dass sie eigentlich nicht nach Neapel ziehen wollte. Sie ist von ihrer Familie weggezogen, von ihren Freunden weggezogen, für diesen Mann, weil sie mit ihm den Bund der Ehe eingegangen ist. 80er Jahre halt. Also man muss halt schon auch sagen, dass es da eben patriarchale Strukturen gibt, die sich da durchziehen. Weswegen ich sie als Charakter, ja, sie ist nervig, ja, sie ist keine nette Frau, aber ich habe verstanden, warum sie so gehandelt hat, wie sie handelt. Und das Schlimmste daran ist letztendlich ja, dass die Kinder davon auch so beeinflusst werden. Wir gehen dann auch in einen Handlungsstrang, der 30 Jahre später spielt, wo die beiden immer noch verheiratet sind. Man merkt, sie sind zusammen, sie haben das durchgezogen. Warum? Ist die große Frage des Films. Liebe ist es nicht. Das wurde in einer Rezension zum Buch sehr schön geschrieben. Warum sind diese Leute zusammen? Es ist nicht Liebe. Mhm. Und es wird versucht aufzuarbeiten, warum eine Ehe, die so kaputt ist, so lange hält. Und der Film lässt da sehr, sehr viele Fragen offen, meiner Meinung nach. Was ich aber auch sehr spannend fand, weil die Charaktere, obwohl sie so unsympathisch sind, auch relativ undurchsichtig bleiben bis zum Ende. Und wir haben dann auch noch eine Ebene, wo aufgeklärt wird, so ein bisschen, was das mit den Kindern gemacht hat. So, als wenn sie dann so 30 Jahre später ihr Leben leben. Dass sie eben in so einer Familie aufgewachsen sind, wo der Vater weg war. Dann ab und zu immer mal wiedergekommen ist mit so ein bisschen Spielzeug, was er aber auch von seiner Geliebten hat kaufen lassen. Wie sie auch die Geliebte kennenlernen, die eine total nette junge Frau ist, die sich in so einen Trottel verliebt hat. Es tut mir leid, dass ich das so sage, aber... Also dieser Mann hat echt bei mir alle Alarmglocken läuten lassen. Ja, Wanda ist nicht cool, aber er ist wirklich, also er ist letztendlich so ein Mann, der aus diesem starren Eheleben ausbrechen möchte, der offensichtlich auch in einer Ehe ist, wo er nicht glücklich ist, sich vor dieser Verantwortung mit seinen Kindern auch eine Zeit lang sehr gern drücken möchte und eben dieses freie Leben mit seiner neuen Geliebten in Rom haben will. Und das ging mir so gegen den Strich. Und dieser Film hat mich emotional wirklich, wirklich bewegt. Deswegen fand ich ihn auch so gut. Also ich habe an jeder Ebene echt mitgefühlt. Ich habe ihn sogar auf meinem Handy geguckt, weil ich gerade kein Internet ansonsten hatte. Also ich habe ihn wirklich auf einem kleinen Bildschirm mit Untertiteln, auf Italienisch mit Untertiteln geguckt. Und trotzdem hat er mich so bewegt. Ja, aber ich will dazu sagen, wenn ein Film es schafft, den ich auf dem Handy geguckt habe, diese Art von Emotionen in mir auszulösen, dann kann man sich den mal geben, wenn man damit umgehen kann, dass man niemanden in diesem Film sympathisch findet.
Ja, 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 da gehe ich mit auf jeden Fall. Ich habe ihn dann größer gesehen und muss sagen, also die Tatsache, dass halt wirklich hier keiner sympathisch ist, das ist schon echt ein schwerwiegendes Moment auf jeden Fall, den beiden SchauspielerInnen halt hier zuzugucken. Nuvio Lucascio und Alba Rohrwacher ist auf jeden Fall lohnenswert, aber ansonsten, ja, es ist halt ein klassischer Fall von falsche Entscheidungen treffen.
Ja, falsche Lebensentscheidungen treffen und dann 30 Jahre später sich denken, warum haben wir das gemacht?
Ja.
Warum haben wir das so gemacht?
Verdammt. Ja. Was uns hält, läuft ab dieser Woche in den Kinos dann doch endlich auch. Danke dir.
So,
So, Flo, wir haben noch einen Film gesehen, der uns hier quasi nachträglich begleitet. Das heißt also, wir haben tatsächlich mal wieder ein Filmriss-Nachspiel. Habe ich auch lange nicht gespielt, dieses Jingle. Haben wir aber ein Jingle für. Wir haben für alles ein Jingle. Wir wollen noch ganz kurz reden über Problemista. Du hast den dir angeschaut und Tilda Swinton ist ja auf jeden Fall der Reizfaktor, sich ihn anzusehen, oder?
Das ist korrekt. Gleichzeitig war ich die ganze Zeit am Überlegen, ob das dieser Fall ist von, sie macht zu gut, weil ihre Rolle absolut hassenswert ist.
Ja.
Sie spielt eine absolut unangenehme Person, so eine ehemalige Kunstkritikerin oder sowas, eine Ehefrau von einem Künstler, der sich hat einfrieren lassen, weil er Krebs hatte. Und dann ist der in so einem Kryo-Firma-Ding und da trifft sie dann eben auf den Hauptcharakter Alejandro, der dort arbeitet und der eigentlich Spielzeugdesigner werden möchte, da Scheiße baut und deswegen rausfliegt. Und jetzt das Problem ist, dass er einen Monat Zeit hat, sonst verliert er sein Arbeitsvisa und muss aus den USA raus. Und er darf sich anscheinend bei Hasbro auch nur bewerben, auch wenn es eine Online-Bewerbung ist, wenn er in den USA ist.
Das stimmt so, das machen die, das so sind ja Bewerbungskriterien tatsächlich.
Ja, also das mag schon sein, dass das echt ist und er sagt halt auch so, das ist ja kompletter Quatsch einfach. Und dann stellt sie ihm eben in Aussicht, dass sie für ihn bürgt, dass sie dieses Visa für ihn dann macht, dass wenn er ihr irgendwie hilft, dann auch mal eine Ausstellung zu machen oder sowas. Und sie ist absolut sie ist die ultimative Karen, mehr oder weniger. So, es ist wirklich nur schlimm und nervig. Ihn fand ich okay. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt dann ist irgendwie, dass sich am Ende das alles anfühlt wie gucken, also dass er von ihr lernt, wenn er einfach genügend Ellenbogen auspackt und teilweise Leute einfach mit Überzeugung anmeckert, dann funktioniert der American Dream und dann schafft er es schon irgendwie. Und das hat sich für mich irgendwie nicht so richtig angefühlt. Ich weiß nicht, das sehe ich 2024 irgendwie nicht mehr so.
Ja, das Ganze ist ja ein Regie-Debüt quasi, ne? Also es ist auf jeden Fall seine Regiearbeit und sein Drehbuch auch und er spielt auch die Hauptrolle Julio Torres.
Ja, also es kann auch sein, dass da durchaus irgendwas autobiografisches Potenzial mit drin ist, weil er, also ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, wo er her ist, aber seine Figur ist auch aus El Salvador und kommt dann nach Amerika und alles. Er ist halt auch Comedian und sowas, kommt aus El Salvador. Da wird schon irgendwas von ihm mit drinstecken. Ich fand es dann leider ein bisschen schade halt mit dieser Endgeschichte, dass es halt darauf hinausläuft, dass er halt den amerikanischen Traum schafft und halt von ihr lernt, scheiße zu sein, basically.
Oh yeah, geil. Das ist eine schöne Message auf jeden Fall.
Hat ich das daraus gezogen so ein bisschen. Das fand ich irgendwie sehr schade.
Ja, Fazit für dich? Kann man gucken oder muss man nicht, aber...
Kann man schon irgendwie gucken, wenn man da Lust drauf hat unbedingt, so eine kleine Geschichte zu sehen, aber ich fand es halt jetzt auch nicht zwingend empfehlenswert.
Okay, also das noch zu Problemista, haben wir letzte Woche nicht geschafft, gibt also noch alle Möglichkeiten, den Film zu sehen und jetzt kommen wir zum...
Filmriss Filmquiz.
Genau, und letzte Woche gab es Soul von Pixar und in dieser Woche gibt es diesen hier.
Ich wusste immer, dass ich zu hören bestimmt war. Als Weise lief ich davon und schloss mich einer Jahrmarktstruppe an, bei der ich die Kunst des Einseifens erlernte. Man bringt einen Hinterwäldler um den Inhalt seiner Geldbörse und lässt ihn mit einem Lächeln im Gesicht zurück. Aber eine Jahrmarktsattraktion, die einem das meiste Geld einbringt, den meisten Schnee, erfordert großartige Kostüme und einen besonderen Trick, um beim Publikum Gefühle zu wecken, von denen es nicht weiß, ob es sie genießen darf. Aber das tut es. Und ich wusste, wenn ich so eine Nummer finden könnte, dann hätte ich die größte Show auf Erden.
Ja, das muss reichen, wenn wir...
Schreiben an filmriss@popculture.de. Nee. Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
So viel Zeit muss sein für die komplette E-Mail-Adresse. Filmriss@popculture.de, wenn ihr wisst, was das war zu gewinnen, haben wir in dieser Woche nichts, aber davon reichlich. Unter anderem gibt es aber natürlich noch einige Freikarten aus den letzten Wochen, die wir für euch natürlich hier auf Lager haben. Also schreibt uns ruhig, es kann nicht schaden, auch um alleine mal das gute Gefühl zu haben, recht zu haben.
So, 3, 2, 1, wir sind raus hier und verabschieden uns bei euch. Es war schön mit euch. Schöne Runde hier in der umgekehrten Reihenfolge. Dankeschön an Lisa.
Tschö, tschö.
Danke an Robert.
Ring, ring, ring.
Vielen lieben Dank an mir.
Sehr gerne, bis bald.
Du kommst wieder, das ist schön. Danke an Jasmin.
Bye.
Einer ist schon raus. Flo sagt tschüss.
Nö.
Nö, doch, jetzt nochmal bitte.
Tschüsseldorf.
Tschüsseldorf. Und Lars sagt auch tschüssi. Bis dann.